próba nyelvvizsga verseny. Középfokú nyelvvizsgával még nem rendelkező középiskolás diákok számára. Német nyelv.
Teil 1.
Sie hören im deutschsprachigen Radio ein Interview zu den Chancen für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften. Schreiben Sie nach dem Hören des Interviews die richtigen Lösungsbuchstaben in die Tabelle. Sie hören das Interview zweimal. Bevor Sie sich das Interview anhören, lesen Sie bitte alle Aussagen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Achten Sie auf das Beispiel. Hören Sie jetzt das Interview.
Studenten der Geschichte oder der Philosophie haben es zu jeder Zeit schwer, nach dem Studium auf dem Arbeitsmarkt eine gute und gut bezahlte Stelle zu finden. Wir unterhalten uns heute mit Frau Caroline Nesse, die in Hannover Geschichte studiert. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Nesse, haben Sie sich vor dem Studium lange mit Ihren Chancen für eine gute Arbeit als Historikerin beschäftigt?
Nein, ich wollte schon sehr lange Geschichte studieren und dachte mir einfach, dass sich nach dem Studium schon eine Stelle für mich finden wird.
Glauben Sie, dass das normal ist?
Normal vielleicht nicht. Ich glaube, die meisten Studentinnen und Studenten denken, wo und wie sie nach dem Studium Geld verdienen können. Die wollen auf jeden Fall schnell Karriere machen. Aber bei mir war das eben anders.
Aber auch Sie hatten doch bestimmt schon gehört, dass es nicht gerade viele Stellen gibt.
Ja, das wissen wir. Fast alle Studierenden hören ja schon vor dem ersten Semester in der Familie oder von ihren Freunden, dass es nach dem Studium nicht leicht wird. Sie sagen dann zum Beispiel, wenn du dich für ein Studium der Geschichte oder der Philosophie entscheidest, da hast du am Ende keinen richtigen Beruf. Da findest du doch keine Arbeit. Und meistens wird dann noch gesagt, wir sollten doch lieber Lehrer werden und uns eine gute Stelle beim Staat suchen. Also wissen zukünftige Historiker und Philosophen sehr früh, dass sie nicht in einem bestimmten Betrieb arbeiten und Karriere machen können. Für sie ist im Studium schnell klar, dass sie später flexibel sein müssen und ihre eigene Chance suchen sollten.
Also haben Sie und Ihre Kollegen im Studium keine Angst vor der Zukunft?
Aber nein, fast alle Studierenden der Geschichte und der Philosophie sehen viel mehr neue Chancen und nicht so sehr negative Situationen. Die Freiheit im Studium hat ja auch sehr viele tolle Seiten. So kann man zum Beispiel im ersten Semester Einführungskurse besuchen und selber herausfinden, wofür man sich wirklich interessiert. Später kann man an der Universität genau das lernen. Wenn man diese Freiheit richtig benutzt, dann kann man schnell seinen eigenen Weg finden. Und das gelingt zum Glück den meisten. Aber diese Freiheit ist manchmal auch ein Problem. Ein paar Studierende tun nur sehr wenig für ihr Studium. Man trifft sie nur selten in der Uni. Dafür sind sie für jede Party zu haben. Aber das kommt, wie gesagt, nicht so oft vor. Die Mehrheit sieht die Vorteile ganz genau.
Wie sehen denn diese Vorteile aus?
Die meisten von uns lernen sehr viele Dinge in vielen verschiedenen Gebieten. Das hilft natürlich später. Und wir machen viele Erfahrungen, die nicht zum Fachwissen gehören, aber im Arbeitsleben wichtig sind. Dazu gehören zum Beispiel Fähigkeiten wie eine gute Kommunikation mit anderen Menschen und eine angemessene Ausdrucksweise in Wort und Schrift.
Also trainieren Sie mehr diese Eigenschaften als das Fachwissen?
Nein, beides. Wenn eine Studentin wie ich heute neben dem Studium in Geschichte auch noch Englisch lernt, dann ist das ganz normal. Deshalb habe ich viel Zeit investiert, um auch Chinesisch zu lernen und 4 Semester Jura zu studieren. Diese Kombination hat dann ganz andere Chancen. Und für mich ist auch klar, dass ich nicht nur im Studium, sondern auch im Arbeitsleben mobil bleiben will. Ich kann nach dem Studium erst einmal eine Stelle in China suchen. Da bin ich viel freier als die Studenten, die von Anfang an ein klares Berufsziel haben.
Frau Nessi, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie das Interview noch einmal.
Studenten der Geschichte oder der Philosophie haben es zu jeder Zeit schwer, nach dem Studium auf dem Arbeitsmarkt eine gute und gut bezahlte Stelle zu finden. Wir unterhalten uns heute mit Frau Caroline Nesse, die in Hannover Geschichte studiert. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Nesse, haben Sie sich vor dem Studium lange mit Ihren Chancen für eine gute Arbeit als Historikerin beschäftigt?
Nein, ich wollte schon sehr lange Geschichte studieren und dachte mir einfach, dass sich nach dem Studium schon eine Stelle für mich finden wird.
Glauben Sie, dass das normal ist?
Normal vielleicht nicht. Ich glaube, die meisten Studentinnen und Studenten denken, wo und wie sie nach dem Studium Geld verdienen können. Die wollen auf jeden Fall schnell Karriere machen. Aber bei mir war das eben anders.
Aber auch Sie hatten doch bestimmt schon gehört, dass es nicht gerade viele Stellen gibt.
Ja, das wissen wir. Fast alle Studierenden hören ja schon vor dem ersten Semester in der Familie oder von ihren Freunden, dass es nach dem Studium nicht leicht wird. Sie sagen dann zum Beispiel, wenn du dich für ein Studium der Geschichte oder der Philosophie entscheidest, da hast du am Ende keinen richtigen Beruf. Da findest du doch keine Arbeit. Und meistens wird dann noch gesagt, wir sollten doch lieber Lehrer werden und uns eine gute Stelle beim Staat suchen. Also wissen zukünftige Historiker und Philosophen sehr früh, dass sie nicht in einem bestimmten Betrieb arbeiten und Karriere machen können. Für sie ist im Studium schnell klar, dass sie später flexibel sein müssen und ihre eigene Chance suchen sollten.
Also haben Sie und Ihre Kollegen im Studium keine Angst vor der Zukunft?
Aber nein, fast alle Studierenden der Geschichte und der Philosophie sehen viel mehr neue Chancen und nicht so sehr negative Situationen. Die Freiheit im Studium hat ja auch sehr viele tolle Seiten. So kann man zum Beispiel im ersten Semester Einführungskurse besuchen und selber herausfinden, wofür man sich wirklich interessiert. Später kann man an der Universität genau das lernen. Wenn man diese Freiheit richtig benutzt, dann kann man schnell seinen eigenen Weg finden. Und das gelingt zum Glück den meisten. Aber diese Freiheit ist manchmal auch ein Problem. Ein paar Studierende tun nur sehr wenig für ihr Studium. Man trifft sie nur selten in der Uni. Dafür sind sie für jede Party zu haben. Aber das kommt, wie gesagt, nicht so oft vor. Die Mehrheit sieht die Vorteile ganz genau.
Wie sehen denn diese Vorteile aus?
Die meisten von uns lernen sehr viele Dinge in vielen verschiedenen Gebieten. Das hilft natürlich später. Und wir machen viele Erfahrungen, die nicht zum Fachwissen gehören, aber im Arbeitsleben wichtig sind. Dazu gehören zum Beispiel Fähigkeiten wie eine gute Kommunikation mit anderen Menschen und eine angemessene Ausdrucksweise in Wort und Schrift.
Also trainieren Sie mehr diese Eigenschaften als das Fachwissen?
Nein, beides. Wenn eine Studentin wie ich heute neben dem Studium in Geschichte auch noch Englisch lernt, dann ist das ganz normal. Deshalb habe ich viel Zeit investiert, um auch Chinesisch zu lernen und 4 Semester Jura zu studieren. Diese Kombination hat dann ganz andere Chancen. Und für mich ist auch klar, dass ich nicht nur im Studium, sondern auch im Arbeitsleben mobil bleiben will. Ich kann nach dem Studium erst einmal eine Stelle in China suchen. Da bin ich viel freier als die Studenten, die von Anfang an ein klares Berufsziel haben.
Frau Nessi, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2.
Sie besuchen Ihren Freund in Deutschland und nehmen an einer Veranstaltung der Schweizer Botschaft in Deutschland teil. Der Mitarbeiter der Botschaft informiert zum Bau des Gotthardtunnels. Beantworten Sie danach die Fragen kurz in Stichworten, wie im Beispiel. Überflüssige oder alternative Informationen, die keinen Bestandteil der richtigen Antwort bilden, werden als falsch gewertet. Sie hören die Informationen zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Vortrag anhören, lesen Sie sich bitte die Fragen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt die Informationen.
Am 15. Oktober 2010 gelang der erste Hauptdurchbruch am Gotthard. Damit wird der längste Eisenbahntunnel der Welt Realität. Als Entlastung der Gotthardbahn wird momentan der neue Gotthardtunnel gebaut, der im Jahr 2017 eröffnet werden soll. Die Reise- und Transportmöglichkeiten im Herzen Europas werden durch den Tunnel stark verbessert. So macht er die Gütertransporte auf der Schiene leichter und er verkürzt die Reisezeit von Zürich nach Mailand von heute 3 Stunden und 40 Minuten auf künftig 2 Stunden und 50 Minuten. Der Tunnel wird dann eine Länge von 57 Kilometern haben und der längste Tunnel der Welt sein. Er verbindet das Nordportal in Erstfeld und das Südportal in Bodio. 30 Kilometer vom Südportal und 27 Kilometer vom Nordportal entfernt fand am 15. Oktober 2010 der erste Hauptdurchbruch statt. Die Tunnelbohrmaschine durchbrach von Fadio her gegen 14.30 Uhr die letzten Meter Fels auf dem Weg nach Sedrun. Dabei wurde mit höchster Präzision gearbeitet. Die Abweichung vom Plan ist mit 8 cm horizontal und 1 cm vertikal sehr gering. Der zweite Hauptdurchbruch erfolgt im April 2011. Die Fahrt durch die Alpen war früher ein mühseliges und schwieriges Vorhaben. Viele Sagen und Legenden gibt es um die Berge und Schluchten. Nach einer solchen Geschichte soll die Teufelsbrücke am Gotthard durch einen Pakt mit dem Teufel entstanden sein. Die erste Holzbrücke ist wahrscheinlich im 13. Jahrhundert entstanden und wurde im 16. Jahrhundert durch einen massiven Steinbau ersetzt. Die Brücke verkürzte den Weg damals um volle 3 Stunden. Über 600 Jahre lang gehörten die Bergstraßenhändlern den sogenannten Säumern. Schon im 11. Jahrhundert existierte ein Transitweg. Die Händler transportierten Ware von Süden, zum Beispiel Reis, Wein, Tabak, Papier, Öle, sowie im Winter Meerfische und vom Norden Käse, Wolle, Seide, Häute und Felle. Weil die Brücken immer wieder von Hochwassern zerstört wurden, bekam der Tessiner Baumeister Pietro Morettini den Auftrag, einen Tunnel zu bauen. Ein Jahr darauf konnte dieser Tunnel von den Händlern passiert werden. Er gilt als der erste Tunnel in den Alpen und hatte eine Länge von 64 Metern. Erst 1820 fing man an, die Gotthardstraße befahrbar zu machen. 10 Jahre später war der schwierige Plan gelungen. Bald fuhr dreimal wöchentlich eine Postkutsche zwischen Flüelen und Chiasso. Eine Reise von Basel nach Mailand dauerte 50 Stunden und kostete 68 Franken 60, was heute etwa 8000 Euro sind. Doch die Zeit der Kutschen war bald vorbei. Mit der Eisenbahn war ein neues, modernes Verkehrsmittel geboren, das viel zuverlässiger und schneller war. Schnell suchte man nach einer Alpenbahnlinie. Alle Wege wurden auf Steigung, Länge und Fahrzeit geprüft und der Gotthard war der eindeutige Sieger. Nach der Semmeringbahn, der Brennerbahn und der Mont-Cenis-Strecke war die Gotthardbahn die vierte, aber zugleich auch der kühnste Alpenübergang. Italien, Deutschland und die Schweiz unterzeichneten 1871 den Gotthard-Vertrag. Nach weniger als 9 Jahren gelang der Durchbruch am 28. Februar 1880 mit einer seitlichen Abweichung von 33 Zentimetern.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Jetzt hören Sie die Informationen noch einmal.
Am 15. Oktober 2010 gelang der erste Hauptdurchbruch am Gotthard. Damit wird der längste Eisenbahntunnel der Welt Realität. Als Entlastung der Gotthardbahn wird momentan der neue Gotthardtunnel gebaut, der im Jahr 2017 eröffnet werden soll. Die Reise- und Transportmöglichkeiten im Herzen Europas werden durch den Tunnel stark verbessert. So macht er die Gütertransporte auf der Schiene leichter und er verkürzt die Reisezeit von Zürich nach Mailand von heute 3 Stunden und 40 Minuten auf künftig 2 Stunden und 50 Minuten. Der Tunnel wird dann eine Länge von 57 Kilometern haben und der längste Tunnel der Welt sein. Er verbindet das Nordportal in Erstfeld und das Südportal in Bodio. 30 Kilometer vom Südportal und 27 Kilometer vom Nordportal entfernt fand am 15. Oktober 2010 der erste Hauptdurchbruch statt. Die Tunnelbohrmaschine durchbrach von Fadio her gegen 14.30 Uhr die letzten Meter Fels auf dem Weg nach Sedrun. Dabei wurde mit höchster Präzision gearbeitet. Die Abweichung vom Plan ist mit 8 cm horizontal und 1 cm vertikal sehr gering. Der zweite Hauptdurchbruch erfolgt im April 2011. Die Fahrt durch die Alpen war früher ein mühseliges und schwieriges Vorhaben. Viele Sagen und Legenden gibt es um die Berge und Schluchten. Nach einer solchen Geschichte soll die Teufelsbrücke am Gotthard durch einen Pakt mit dem Teufel entstanden sein. Die erste Holzbrücke ist wahrscheinlich im 13. Jahrhundert entstanden und wurde im 16. Jahrhundert durch einen massiven Steinbau ersetzt. Die Brücke verkürzte den Weg damals um volle 3 Stunden. Über 600 Jahre lang gehörten die Bergstraßenhändlern den sogenannten Säumern. Schon im 11. Jahrhundert existierte ein Transitweg. Die Händler transportierten Ware von Süden, zum Beispiel Reis, Wein, Tabak, Papier, Öle, sowie im Winter Meerfische und vom Norden Käse, Wolle, Seide, Häute und Felle. Weil die Brücken immer wieder von Hochwassern zerstört wurden, bekam der Tessiner Baumeister Pietro Moretini den Auftrag, einen Tunnel zu bauen. Ein Jahr darauf konnte dieser Tunnel von den Händlern passiert werden. Er gilt als der erste Tunnel in den Alpen und hatte eine Länge von 64 Metern. Erst 1820 fing man an, die Gotthardstraße befahrbar zu machen. 10 Jahre später war der schwierige Plan gelungen. Bald fuhr 3-mal wöchentlich eine Postkutsche zwischen Flüelen und Chiasso. Eine Reise von Basel nach Mailand dauerte 50 Stunden und kostete 68,60 Franken, was heute etwa 8.000 Euro sind. Doch die Zeit der Kutschen war bald vorbei. Mit der Eisenbahn war ein neues, modernes Verkehrsmittel geboren, das viel zuverlässiger und schneller war. Schnell suchte man nach einer Alpenbahnlinie. Alle Wege wurden auf Steigung, Länge und Fahrzeit geprüft und der Gotthard war der eindeutige Sieger. Nach der Semmeringbahn, der Brennerbahn und der Mont-Cenis-Strecke war die Gotthardbahn die 4., aber zugleich auch der kühnste Alpenübergang. Italien, Deutschland und die Schweiz unterzeichneten 1871 den Gotthard-Vertrag. Nach weniger als 9 Jahren gelang der Durchbruch am 28. Februar 1880 mit einer seitlichen Abweichung von 33 Zentimetern.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Ende des Hörverstehens.